zu beginnen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen in deinem Haus sein dürfen. Dass du unser Gastgeber bist, du dich freust, dass wir hier sind, du uns begegnen möchtest, du wie ein guter Gastgeber Dinge für uns vorbereitet hast. Herr, ich bete, dass du unseren Blick dafür öffnest, für das, was du uns heute Morgen geben möchtest. Ich bitte dich für mich ganz besonders, dass du mir Gnade schenkst, ja, das zu sagen, was du heute Morgen auf dem Herzen hast. Und dafür geben wir dir alle Ehre und segnen jetzt auch diese Predigt. Amen. Ja, schön, euch alle miteinander zu sehen. Wir stellen immer wieder fest, wir hatten auch am Freitag ein Mitarbeiterfest gehabt. Neue Leute kommen dazu. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe mal Basketball gespielt. Und ich habe sogar mal relativ gut gespielt. Ich bin heute ein bisschen demütiger unterwegs. Ich hatte mal ein Spiel und habe da auch richtig viele Punkte gemacht. War so, man nennt das dann so Spieler des Matches. Und dann eine Woche darauf, als ich beim Training war, kam mein Trainer auf mich zu. Der musste mir wahrscheinlich gratulieren, weil ich so gut gespielt habe. Aber er kam auf mich zu und sagte zu mir, Daniel, du wirst heute hauptsächlich Freiwürfe machen. Weil in dem letzten Spiel sich offenbart hat, dass das deine Schwachstelle ist. Ich habe mich natürlich total geärgert. Ich meine, ich war der, der die meisten Punkte gemacht hat in der Mannschaft und dafür werde ich jetzt auch noch bestraft und muss das machen, worauf ich am wenigsten Lust habe. Aber wie es so ist als junger Bursche mit 15 Jahren, man glaubt, ne, man hält ziemlich viel von sich, aber ich noch nicht verstanden habe, dass bei einem Basketballspiel du 30 Punkte machen kannst, aber wenn das Spiel am Ende eng wird, und dann werden dich die Gegner faulen und dich an die Freiwurflinie bringen. Und du diese Freiwürfe nicht triffst, dann kannst du auch 50 Punkte gemacht haben. Du wirst das Spiel vermutlich verlieren. Das wusste ich noch nicht. Und ich glaube, im Leben ist das gar nicht so anders. Ganz besonders auch, was unseren Charakter betrifft. Wir können in vielen Dingen gut aufgestellt sein, vieles richtig machen. Aber wenn es da gewisse Schwachstellen in unserem Charakter gibt, dann kann es dazu kommen, dass es in den unangenehmsten, schlechtesten Situation unser Untergang bedeutet. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es dafür auch viele Beispiele. So tolle Persönlichkeiten, die Gott gebraucht hat, aber die dann doch gefallen sind aufgrund von Charakterschwächen. Und wisst ihr, wir haben uns in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Heiligen Geist beschäftigt, wer er ist und was er in unserem Leben tun möchte. Und nach einer Predigt kam eine Schwester, Erika, kam auf mich zu. Ich sage das auch nur, um dem Eindruck ein wenig Gewicht zu verleihen. Weil das, was Erika sagt, das hat Gewicht, das möchte ich dir auch sagen, Erika. Und sie hat gesagt, der Heilige Geist kann sich in der Gemeinde nicht so ausbreiten, wie er möchte, weil Unvergebenheit vorhanden ist. Es ist erstmal ein Eindruck, geht vielleicht nicht für jeden, aber es ist ein Eindruck, den wir prüfen möchten. Und deswegen war es mir wichtig, wir starten nach den Herbstferien eine neue Predigtreihe, worauf ich mich sehr freue. Aber heute soll es nochmal darum gehen, um Vergebung. Das süße Geheimnis, das die Herzen leichter macht. Klingt erstmal schön, ne? Aber wartet mal ab hier. Ich dachte, wenn ich einen richtigen Titel wähle, dann habe ich euch schon am Anfang gleich verloren. Aber da steckt Wahrheit drin. Ich meine, jeder von uns wird die Erfahrung gemacht haben, dass er Unrecht erfahren hat, oder? Ich muss nicht mal fragen, ob jemand seine Hand heben möchte, weil es ist klar für mich und ich weiß es, weil wir auf dieser Erde leben und weil du und ich mit Menschen zu tun haben. Vielleicht wurdest du schlecht behandelt, du wurdest beleidigt, vielleicht hat jemand schlecht hinter deinen Rücken geredet, dich schikaniert, enttäuscht und wahrscheinlich alles davon, oder? Ich meine, das ist das Kennzeichen in der Welt, in der wir leben. Wir sind verletzt worden. Das ist ein Kennzeichen, in dem wir leben. Und ich glaube, warum dieses Thema auch so wichtig ist und warum ich auch glaube, der Eindruck so wichtig ist, wir unterschätzen total, was wir für einen Preis bezahlen in unserem Leben, aufgrund von zerbrochenen Beziehungen, die unvergeben sind. Wir denken oft, dass wir trotz beschädigter, unvergebener Beziehungen unbeschwert durchs Leben gehen können. Dass es einfacher ist zu sagen, lass mich damit in Ruhe, ich gehe in eine andere Richtung. Aber Fakt ist, dass zerbrochene Beziehungen Unmengen an Kraft und Energie rauben in unserem Leben. Und sogar Gott in unserem Leben blockieren können. Sie nehmen Raum in unseren Gedanken und in unseren Herzen. Und in der Predigtvorbereitung musste ich, also ich habe viel Zeugs erlebt, aber ich habe mich genau an eine Situation erinnert, nämlich an meine Schulzeit, 8. Klasse. Da hat noch nicht alles so wehgetan und so, aber ich hatte einen Konflikt mit einem anderen Jungen und dieser Konflikt, der hat dazu beigetragen, dass ich die Schule verlassen musste. Jupp. Ja, euer Pastor musste mal die Schule verlassen. So ist das. Und eigentlich war das Problem damit geklärt. Ich meine, ich musste zwar die Schule verlassen und Gott sei Dank habe ich sie verlassen, weil in der neuen Schule lief alles besser, aber ich hatte auch nichts mehr mit dieser Person zu tun. Sie war aus meinem Leben raus und ich konnte wieder weiter meinen Weg gehen. Das war zumindest so lange immer der Fall, bis ich dieser Person begegnet bin. Und an diesem Tag hätte der beste Tag meines Lebens sein können. Aber als ich dieser Person immer wieder begegnet bin, weil Oldenburg ist auch keine Riesenstadt, man begegnet sich ab und an, dann kam alles wieder hoch, was durch diese Person passiert ist. Und es war nicht jeden Tag in meinem Leben spürbar, und doch war es da. Und es hatte Macht über mein Leben. Wisst ihr, und daran sehe ich immer wieder, Vergebung ist kein leichtes Thema. Vergebung, das fällt uns schwer. Aber wenn wir uns anschauen, was Jesus über Vergebung sagt, dann ist für Jesus Vergebung keine gute Option. Etwas Gutes, was wir machen könnten, sondern für Jesus ist Vergebung eine Bedingung. Er hat es im Vaterunser verankert. Vater, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und auch an vielen anderen Stellen hat er Vergebung als einen Teil des christlichen Lebens verankert. Also Vergebung ist das Kennzeichen und das Herzstück der Gemeinde Jesu. So tief ist es mit unserer Gemeinde und der Identität Jesu verbunden. Aber natürlich macht das, weil Jesus das sagt und weil es Kennzeichen der Gemeinde ist, macht es das ja nicht einfacher für uns. Biblische Vergebung folgt nicht verständlichen Logiken. Wenn wir uns damit intensiver beschäftigen, wirst du das auch feststellen. Die letzten zwei Predigten gingen ja zum Beispiel über den verlorenen Sohn. Und es ist so schön, wie der Vater dem Sohn vergibt. Aber glaubt mir, was für einen Preis dieser Vater für diese Vergebung zahlen musste. Es ist schön, die Freude ist größer und trotzdem hat der Vater einen unglaublichen Preis bezahlt, um seinen Sohn zu vergeben. Und gleichzeitig hat diese Vergebung etwas unglaublich Dunkles in dem Herzen des Bruders offengelegt. Und für biblische Vergebung, da braucht es Veränderung in unserem Leben. Wir können das nicht einfach so. Aber wenn wir uns mit Veränderung beschäftigen, dann gibt es zwei Arten von Veränderung. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt einmal die moralische Veränderung und es gibt die geistliche Veränderung. Bei der moralischen Veränderung, da bleibt unser Herz außen vor. Aber bei der geistlichen Veränderung, da wird unser Herz tief verändert. Und ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Du kannst moralisch ehrlich sein oder versuchen, ehrlicher zu werden, vielleicht aus Angst. Du lügst nicht, du bist ehrlich, weil du Angst hast, ja, vielleicht werde ich ja erwischt, vielleicht kommt das raus und dann habe ich Konsequenzen. Also der Antreiber ist Angst, kann auch Stolz oder was auch immer sein. Aber die böse Wurzel wird dadurch nicht entfernt. Und die böse Wurzel, sie wird immer wieder dann hervorkommen, wenn der Antreiber gerade nicht da ist. Aber geistliche Veränderung bedeutet, dass etwas sich so tief in unserem Herzen verändert, dass wir es tun, egal was es für Folgen hat. Wir es tun, selbst dann, wenn wir einen Nachteil dadurch erlangen. Wisst ihr, wirkliche Veränderung kann nur dann geschehen, und das ist heute ganz wichtig für dieses Thema, wenn wir nicht nur auf das schauen, was unser Auftrag ist, das, was Jesus sagt, was wir tun sollen, sondern dass wir auf den Auftraggeber schauen. Es ist ganz wichtig zu beachten, dass wenn wir uns heute anschauen, was Jesus sagt, ihn nicht nur als Vorbild nehmen, sondern dass wir auf ihn schauen als unseren Erlöser. Unser Erlöser, der uns frei gemacht hat, der uns hineingenommen hat in ein Leben, das unter ganz anderen Möglichkeiten steht. Weißt du, wenn du siehst, wenn wir morgens beten, wenn wir auf das Kreuz schauen, wenn du siehst, wie sehr dich Jesus liebt, wie sehr er für dich ist, wie geduldig er mit dir ist, was er bereit ist für dich zu geben, wisst ihr, das verändert unser Herz auf einer sehr tiefen Ebene. Und wenn es um Vergebung geht, dann bewirkst nicht du das selbst, sondern es geschieht, indem du auf ihn schaust und das, was er für dich getan hat, an dich heranlässt. Und wir hatten zuletzt die Themenreihe des Heiligen Geistes. Das bewirkt der Heilige Geist in uns. Er möchte dir und mir einen vergebenen Geist schenken. Und es ist unglaublich, es gibt so viele Beispiele, aber das stärkste Beispiel, wo wir diesen vergebenen Geist bei Jesus sehen, ist, als er diesen Weg ans Kreuz geht. Schon geschlagen, schon gepeinigt, entblößt, drückt dieses Kreuz, hängt da an diesem Kreuz und die Wärter, die Soldaten, sie verhöhnen ihn. Und was tut Jesus? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wisst ihr, das ist nicht, Jesus war da nicht am Kreuz und sagte, oh, dieser arme Kerl, der hat mal irgendwie, ist irgendwo falsch abgebogen. Das waren richtig böse Kerle. Die hatten Spaß an Gewalt und die haben Jesus auf Äußerste bloßgestellt. Und doch findet er diese Worte. Und wisst ihr, wenn wir uns das als Vorbild nehmen, dann werden wir sagen, das kann ich nicht. Zu sowas bin ich nicht in der Lage. Ich bin nicht Jesus und ich kann so nicht vergeben. Aber Jesus sagt, dass es einen Weg gibt, dass Vergebung in unserem Leben und im Leben vieler anderer geschehen kann. Und deswegen hoffe ich, ja, dass du dein Herz wirklich dafür aufmachst. Ich habe schon am Anfang gesagt, jeder von uns wurde verletzt und manche wahrscheinlich sogar auf eine sehr harte und schlimme Weise. Und wir möchten dieses Thema Vergebung nicht leichtfertig predigen, aber ich möchte dich ermutigen, dass du dein Herz dafür offen machst, für einen Weg, den Jesus für dich bereitet hat. Und den Text, den wir uns heute anschauen, den finden wir in Lukas 17. Und da geht es zuallererst mal um die Praxis. Das ist ein bisschen schwer, immer erst die Praxis zu sehen. Und danach schauen wir uns nochmal an, was für eine Kraft in der Vergebung liegt. Ich starte mal los, ab Vers 3. Da sagt Jesus, seid wachsam gegen euch selbst. Wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, dann stell ihn zur Rede und wenn er es bereut, dann verzeih ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag an dir schuldig wird, sollst du ihm verzeihen, wenn er kommt und sagt, es tut mir leid. Die Apostel sagten zum Herrn, stärke doch unser Vertrauen zu Gott. Der Herr antwortete, wenn euer Vertrauen, also in anderer Übersetzung Glauben, auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu dem Maulbeerbaum dort sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und es würde euch gehorchen. Stellt euch vor, jemand von euch hat einen Sklaven und der kommt vom Pflügen oder Schafehüten nach Hause. Wird er wohl gleich als erstes zu ihm sagen, bitte komm und setz dich zu Tisch? Gewiss nicht. Er wird sagen, mach mir das Essen fertig, binde dir die Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Wird er sich etwa bei dem Sklaven bedanken, weil er getan hat, was ihm befohlen war? So ist es auch mit euch. Wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, dann sagt, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur getan, was uns aufgetragen wurde. Wir wollen uns jetzt mal die Praxis anschauen. Und den ersten Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, Vergebung hat ein Ziel. Wenn du und ich, wenn uns Unrecht widerfährt, dann passiert im Normalfall Folgendes. Wir sind wütend und wir sind verletzt. Wir sind emotional aufgewühlt. Und wenn wir uns dann mit dem Thema Vergebung beschäftigen, dann sagen wir, hey, wir wollen, aber wir merken, wir können nicht. Irgendwie geht das nicht. Ich würde, aber ich bin zu verletzt. Ja, ich würde ja so gerne, aber ich bin einfach viel zu wütend über das, was mir widerfahren ist. So reagieren wir normalerweise auf Unrecht. Jesus zeigt uns hier aber, wenn wir versuchen, um zu vergeben, wenn wir versuchen, damit aufzuhören, erstmal wütend oder verletzt zu sein, um zu vergeben, dann fangen wir am Ende von Vergebung an. Etwas also, was aus der Vergebung folgt. Und weil das oft bei uns der Fall ist, passiert in unserem Leben keine Vergebung oder fällt es uns so schwer zu vergeben. Wisst ihr, Jesus sagt uns hier, Vergebung hat ein Ziel oder es ist keine wirkliche Vergebung. Aber wenn wir dieses Ziel, was hinter Vergebung, biblischer Vergebung steckt, immer mehr verstehen, dann wird auch das, was uns so oft als so anstrengend, was wir als anstrengend empfinden, nicht mehr so anstrengend sich anfühlen. Schauen wir nochmal auf Vers 3. Da sagt Jesus, wenn dein Bruder ein Unrecht begangen hat, dann stell ihn zur Rede und wenn er es bereut, dann verzeih ihm. In einer anderen Übersetzung wird zum Beispiel statt zur Rede stellen, weise zurecht benutzt. Und zurechtweisen, das hört sich erstmal logisch an, oder? Ich weise meine Frau zurecht und wenn sie das bereut, wenn sie ihren Fehler einsieht, hey, dann vergebe ich dir auch meinen Schatz. Ja? Aber wenn wir uns diese Stelle mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass das keine zwei Sätze sind, sondern einer. Beides bildet eine Einheit für Jesus. Zurechtweisung und Vergebung. Beides gehört zusammen. Er sagt, wir sollen vergeben, wir sollen zurechtweisen, um zu vergeben. Also wir weisen nicht erst zurecht und dann vielleicht, wenn die Person ihren Fehler einsieht, dann vergeben wir, sondern für Jesus ist es eine Einheit. Wir weisen zurecht, um zu vergeben. Das bedeutet, in unserem Herzen haben wir eigentlich schon vergeben. Und jetzt weisen wir zurecht, damit Versöhnung geschehen kann. Wisst ihr, bei Jesus muss Zurechtweisung, deswegen wiederhole ich auch diese Worte sehr oft heute, und Vergebung zusammengehen. Wenn wir glauben, dass wir das eine ohne das andere tun können, dann tun wir eigentlich nichts. Weißt du, wenn du zurechtweist, ohne zu vergeben, dann hast du keinen vergebenen Geist. Und egal, wie viel Wahrheit du dieser Person sagst, dann willst du diese Person eigentlich nur bestrafen. Aber das Gleiche gilt auch für die andere Seite. Wenn du sagst, ich vergebe dir, ohne zurechtzuweisen, dann bist du bereit, die andere Person in ihrer Sünde zu lassen. Und egal, wie sehr du behauptest, dass du diese Person liebst, du sie vielleicht nicht verletzen möchtest, bist du eigentlich nur selbstsüchtig. Du willst Ärger aus dem Weg gehen, du willst Konflikten aus dem Weg gehen und deinen Frieden wahren. Und wisst ihr, wir neigen meistens zu einer Seite zu tendieren. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, hey, wenn was Unrecht ist, dann spreche ich das sofort an. Wenn da was nicht läuft, ich bin kein Angsthase, ich spreche hier Gabi direkt an, wenn hier was schief läuft. Aber wenn du zurechtweist, wenn du Leute auf etwas hinweist, dann fällt es Leuten schwer, es sich zu Herzen zu nehmen. Wenn du vielleicht Leute zurechtweist, dann ist es eher so, als würdest du Öl in ein Feuer gießen. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, hey, ich bin kein Unruhestifter, sondern ich bin ein Friedensstifter. Ich hau nicht immer gleich alles raus, sondern ich halte mich zurück, ich kann still sein und ich möchte andere nicht verletzen. Und auch hier ist das Ziel nicht Liebe, sondern egoistischer Frieden. Wir neigen oft zu einer Tendenz. Aber Jesus sagt, beides gehört zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich bin auch ganz ehrlich mit euch, ich tendiere zum Zweiten. Aber Jesus sagt, beides gehört zusammen. Denn das Ziel der Vergebung ist, die Ausbreitung von Unrecht und Bösen zu stoppen. Das Ziel von Vergebung ist, die Ausbreitung von Unrecht und Bösen zu stoppen. Wenn du vergibst, dann sagst du, ich möchte nicht, dass sich das Böse, das Unrecht in dem Leben von dieser Person ausbreitet. Deswegen weise ich zurecht. Und deswegen ist Vergebung nicht nur wichtig für dich, sondern Vergebung ist auch ganz wichtig für die andere Person. Und Vergebung hat ein viel höheres Ziel, als nur unsere Emotionen, unsere Enttäuschheit zu beseitigen. Der zweite Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, Vergebung ist eine Handlung. Wisst ihr, Vergebung ist etwas ganz anderes, als wir Menschen oft denken. Die meisten glauben, Vergebung ist ein Gefühl, dem eine Handlung folgt. Wenn ich meinen Schmerz überwunden habe, wenn ich meinen Schmerz und meine Verletztheit überwinden könnte, dann würde ich dieser Person vergeben. Wisst ihr, wir denken oft, dass wenn wir vergeben, dass sich das irgendwie gut anfühlen sollte. Aber Jesus zeigt uns hier im Verlauf des Textes, dass es genau umgekehrt funktioniert bei der Vergebung. Es ist erst eine Handlung, dem dann ein Gefühl folgen wird. Schauen wir uns Vers 4 an. Selbst wenn er 7-mal am Tag dir schuldig wird, sollst du ihm verzeihen, wenn er kommt und sagt, es tut mir leid. Leute, 7-mal an einem Tag. Habe ich noch nicht mal bei meiner Frau geschafft, 7-mal was falsch am Tag zu machen. Aber warum an einem Tag? Warum am einen Tag? Warum bringt Jesus dieses Beispiel her? Und es zeigt uns erstens, es kann hier nicht um die Leistung der Person gehen. Wer 7-mal am Tag dasselbe Unrecht einer Person gegenüber immer wieder macht, der hat keine gute Referenz, dass er irgendwas verstanden hat oder Besserung zeigt. Und es kann auch nicht mit Gefühlen zu tun haben. Es muss etwas sein, also Vergebung muss etwas sein, was du tust, selbst dann, wenn du verletzt bist und wütend bist. Weil wenn jemand 7-mal dir am Tag Unrecht tut, du wirst nicht 7-mal schaffen, bei Kindern schafft man es vielleicht noch bis zum 3. Mal, aber du wirst es nicht 7-mal am Tag schaffen, deinen Ärger, deine Wut immer wieder zu beseitigen. Und wir sprechen hier von Unrecht. Wir sprechen nicht davon, wir Männer, Klodeckel hoch oder runter oder wir haben vergessen, das Geschirr wegzuräumen. Wir sprechen hier von Unrecht, einer schmerzlichen Verfehlung. Etwas, was wir erfahren haben und wo wir sagen, hey, das verdient eigentlich Vergeltung. Das verdient mindestens Wiedergutmachung. Und nicht umsonst antworten die Jünger, gib uns mehr Glauben. Als Jesus dieses Beispiel bringt, sagen sie nicht so, alles klar, machen wir. Ihre Antwort ist es, gib uns mehr Glauben. Hey, das, Jesus, was du uns hier aufträgst, das ist zu viel. Das können wir nicht mit unserer Kraft. Wer kann denn bitte so vergeben, mehrmals am Tag? Für dieselbe Sache, für dasselbe Unrecht. Immer und immer wieder vergeben, auch dann, wenn keine Veränderung bei der anderen Person zu sehen ist oder die Person sich nicht ändert. Und Jesus sagt, hey, ohne Glauben ist Vergebung nicht möglich. Aber Jesus sagt auch im gleichen Zug, dass ein kleiner Glaube wie ein Senfkorn ausreicht, einen Baum zu sagen, hey, geh aus deinen Wurzeln, greif deine Wurzeln raus, geh da in den Ozean hinein und verpflanz dich neu. Ein kleiner Glaube reicht aus, sagt Jesus, um zu handeln und das zu tun, was er uns aufgetragen hat. Und Jesus sagt uns hier, wir können das tun, auch mit Wut, auch mit Verletztheit. Der dritte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, Vergebung ist Annahme. Wisst ihr, das Wort vergib oder verzeih, aphiimi, habe ich heute Morgen noch geübt, das wird gar nicht so oft für vergeben gebraucht. Aber in Matthäus 18, auch dort gibt uns Jesus ein Beispiel für Vergebung. Und da wird dasselbe Wort gebraucht in einem Gleichnis, wo ein König seinem Diener die Schulden erlässt. Und in diesem Gleichnis schuldet dieser Diener seinem Herrn so viel, dass er es nicht mit einem ganzen Leben zurückzahlen könnte. Aber was lesen wir dann dort? Also Matthäus 18 liest das nochmal nach, dass der Herr, sein König, seine Schulden übernahm und ihn freiließ. Also er übernahm die Schulden, was etwas anders ist, als sie festzuhalten. Und dieses Gleichnis in Matthäus 18 zeigt uns etwas sehr Wesentliches. Nämlich erstens, wenn es um Vergebung geht, Menschen zu verzeihen, dann musst du beurteilen, wie sehr diese Person dich beraubt hat. Denn wenn jemand dir Unrecht tut, dann hat er dich beraubt. Sei es Freude, sei es Vertrauen, sei es Hoffnung, sei es dein Ruf oder was auch immer, die Person hat dir etwas genommen. Und um zu vergeben, musst du die Schulden bewerten. Es ist ganz wichtig, wenn Jesus uns auffordert zu vergeben, dann spielen wir den Schmerz, die Wut, all das, was wir erfahren haben, wir spielen es nicht runter, sondern wir nehmen es ganz bewusst wahr und bewerten es. Wisst ihr, viel zu leicht vergeben wir nach dem Motto, ach komm, ich vergib dir, war nicht so schlimm. Wir probieren uns selber einzureden, dass Dinge nicht so schlimm waren, uns nicht so stark getroffen haben, damit wir dieses Gefühl der Verletztheit überwinden können, um zu vergeben. Aber wenn wir das tun, dann vergeben wir nicht richtig, sagt Jesus. Und zweitens zeigt uns dieses Gleichnis, du übernimmst die Schulden. Du hältst nicht weiter deinem anderen gegenüber daran fest, sondern du bezahlst sie. Jetzt wird es langsam unlogisch. Nicht so angenehm. Du zahlst sie. Du wartest nicht darauf, dass die andere Person wie bei einem Kredit Schritt für Schritt Besserungen zeigt, Schritt für Schritt diese Schulden abzahlt, sondern du leidest es. Jedes Mal, wenn es schmerzt, jedes Mal, wenn du wütend bist über dieses Unrecht, was dir widerfahren ist, du sagst, hey, ich nehme diese Schulden und ich zahle sie. Ich leide dafür. Aber weißt du, was passiert, wenn du lang genug diese Schulden zahlst, die eigentlich der andere zahlen müsste? Sie werden irgendwann mehr und mehr verschwinden. Aber du musst dem anderen erst Vergebung gewähren, bevor sich irgendetwas gut anfühlen mag. Wisst ihr, woran erkennen wir? Ich weiß, wir Christen, wir versuchen ganz schnell immer zu vergeben, aber ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben, die uns zeigen, wo wir eigentlich Zahlungen entgegennehmen, statt sie selbst zu übernehmen. Vielleicht hat dich eine Person verletzt und du ignorierst sie. Du begegnest ihr kalt gegenüber. Vielleicht, wenn es deine Familie ist, dein Partner oder deine Kinder, du wirst anspruchsvoller. Du wirst kontrollierender. Oder du kannst natürlich auch die Person beschämen. Jedes Mal, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, die Person wieder einen Fehler macht, dann hebst du es richtig hervor. Aber wir Christen sind auch gut darin, besonders barmherzig diesen Leuten zu begegnen. Aber auf eine selbstgerechte Art und Weise. Du kannst Zahlungen entgegennehmen, indem du den Ruf der Person schadest. Dass du andere vor ihr warnst. Wenn Leute über sie sprechen, sagst du, weißt du eigentlich das und das? Aber es kann auch ganz intim in deinen Gedanken geschehen, dass wenn du über diese Person nachdenkst, dann hoffst du innerlich, hey, irgendwann bezahlt die Person dafür. Irgendwann bekommt die Person das, was sie verdient. Und damit übernimmst du nicht die Schulden, sondern du hältst daran fest. Und wisst ihr, was das Problem daran ist, wenn wir das tun? Es bringt uns nicht die Befriedigung, die wir uns erhoffen. Es bringt sie nicht. Es macht das Leben auch nicht leichter. Und es bringt auch keinen Frieden in dein Leben, sondern die Frucht von Unvergebenheit ist Bitterkeit. Das ist die Frucht von Unvergebenheit. Es ist Bitterkeit. Und am Ende bist du die Person, die eigentlich leidet und nicht die andere. Es gibt der Person sogar Macht über dein Leben. Und Jesus zeigt uns einen anderen Weg. Und wie sieht der aus? Ich kann euch sagen, er ist kostspielig. Wenn du der Person begegnest, dann begegnest du ihr so herzlich, wie du nur kannst. Wenn du mit dieser Person sprichst, über sie sprichst, was auch immer, dann beschränkst du sie nicht auf diesen Fehler, sondern du hebst das Gute hervor. Wenn du für diese Person betest, dann betest du nicht nur, was wir so gerne tun, Herr, lass sie doch erkennen, was sie Unrechtes getan haben, sondern du betest und segnest die Person. Und du betest auch, dass du das Gute weiterhin in der anderen Person sehen kannst. Aber auch Vers 3 gilt. Du weist die Person zurecht mit dem Ziel der Vergebung. Wisst ihr, das ist unglaublich schwer. Jeder, der so einen Prozess gegangen ist, weiß, dass das unglaublich viel kostet und schwierig ist. Aber ich kann dir sagen, wie kostspielig das auch sein mag, wenn du diesen Weg, den Jesus dir vorgibt, dich beauftragt, dann wirst du mit der Zeit die Erfahrung machen, wie sich innerlich in dir, in deinem Herzen, das etwas heilt und dass du Freiheit erfährst. Weil das tut der Heilige Geist. Wisst ihr, Jesus würde dir nie solch einen Auftrag geben, wenn er nicht dir die Kraft dafür geben würde, das zu tun. Und deine Gefühle, sie werden dir immer sagen, nein, das kannst du nicht. Vielleicht später, aber heute bin ich noch zu verletzt. Aber Jesus sagt, glaube an mein Wort. Und selbst wenn dein Glaube nur so klein ist, dann kann er Unglaubliches bewirken. Aber wisst ihr, für solch einen Glauben brauchen wir Demut. Am Ende von Jesus' Rede gibt er uns dieses Beispiel von einem Herren und einem Diener. Wisst ihr, wer Schuld nicht bezahlen konnte, der musste sie abarbeiten. Und jemand, der Schulden abarbeitet, sagt Jesus, der hat doch keinen Applaus und keinen Dank verdient, oder? Also wenn ich monatlich mein Hauskredit bei der Bank abzahle, dann sagen die nicht so, hey, du bist ein richtig spitze Typ. Schön, dass du deinen Kredit zurückzahlst. Hey, wir sind voll dankbar dafür, dass du uns das Geld wiedergibst. Nein, da kommt gar nichts. Nur wenn ich nicht zahle. Und wisst ihr, wenn wir nicht vergeben können, dann denken wir, dass wir der Herr sind in dieser Geschichte. Dann denken wir, du hast etwas von mir genommen und du wirst das jetzt abarbeiten. Bis zum letzten Cent. Und das ist ja auch logisch. Uns ist Unrecht widerfahren und wir möchten jetzt Recht einfordern. Aber wisst ihr, wenn wir wütend und verletzt sind, dann neigen wir ganz stark dazu, zu vergessen, wer eigentlich der Herr ist und wer eigentlich der Diener ist. Hey, dann vergessen wir so schnell, die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen, dann vergessen wir so schnell, was wir eigentlich Gott schuldig waren und was er für uns erlitten hat, was er geleidet hat, damit wir Vergebung erfahren. Hey, stell dir vor, Jesus würde heute Morgen hierher kommen und er würde vor uns stehen und er würde all das einfordern, was wir mal falsch gemacht haben. Freunde, für mich wird's nicht gut aussehen. Wisst ihr, wir sind keine Herren, sondern Jesus sagt, wir sind Diener. Ich weiß nicht, wie sehr ihr diesen Vers mögt, ich liebe ihn. In 1. Mose 12, Vers 2, da spricht Gott eine Verheißung an Abraham aus. Und er sagt, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und Jesus sagt uns hier in seinem Evangelium, in seiner frohen Botschaft, hey, weil ich dir so unendlich viel vergeben habe, sollst du auch jemand sein, der vergibt. Ich habe schon zu Anfang gesagt, Vergebung ist das Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Nicht, dass sie perfekt sind, wie toll sie sind, wie viel sie alles richtig machen, sondern Vergebung ist ein Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Und wisst ihr, der einzige Weg zu dieser Demut, nicht in unseren Gefühlen, die berechtigt sind, aber darin zu versauern, uns darin zu wühlen, ist es, auf Jesus zu schauen. Das ist der einzige Weg, der uns in diese Demut führt, zu sagen, ja, ich will vergeben, weil ich auf dich schaue. Auf den König, der sich wie ein Diener verhalten hat. Der König, der seinen Thron verließ und sich verletzlich machte, verletzt wurde. Der König, der einzig allein gerecht war und der sich für uns wie ein Krimineller hat ans Kreuz nageln lassen. Hey, was er für uns getan hat und was er in unserem Leben möglich gemacht hat, das ist der vergebene Geist. Und diesen vergebenen Geist, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir das, was am Kreuz geschehen ist, wirklich tief an unser Herz lassen, dann bewirkt der Heilige Geist auch einen vergebenen Geist in uns. Und dann werden wir wirklich tief im Herzen verändert. Dann tun wir etwas, weil wir davon überzeugt sind, dass es gut ist, dass es richtig ist. Nicht, weil es unsere Gefühle sagen. Hey, was für ein unglaubliches Instrument hat Jesus uns da gegeben in der Vergebung? Wisst ihr, Vergebung ist keine Bestrafung. Vergebung ist keine Bestrafung, sondern es ist etwas Spielentscheidendes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, was Vergebung angeht, gut in unserem Leben aufgestellt sind, weil es spielentscheidend ist. Für dein Leben, wir haben den Eindruck gehört, aufgrund von Unvergebenheit hat der Geist nicht so viel Raum. Es ist spielentscheidend. Aber es ist nicht nur spielentscheidend für dein Leben, sondern es ist spielentscheidend auch für das Leben anderer. Und deswegen ermutigt Jesus Christus dich heute Morgen, lass dich nicht von Unvergebenheit gefangen nehmen. Sei kein Sklave von Unvergebenheit, weil es dein Leben einengt, sondern schenke Jesus Wort Glauben, dass du das tun kannst, weil er sich zu dir stellt und weil er möchte, dass du in Freiheit lebst. Und er möchte, dass andere Menschen gerettet werden, dass sie nicht in ihrem Unrecht bleiben, sondern dass sie erlöst werden. Das haben wir in Jesus Christus erfahren. Und Jesus fordert uns auf, ihm Gleiches zu tun, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es kann sein, dass der eine oder andere sich jetzt gerade Gedanken macht und sagt, hey, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie Unvergebenheit, dass das da ist in meinem Leben. Aber wir haben zu Beginn gesagt, wir leben in einer Welt, wo wir ständig verletzt werden. Und es ist so wichtig, dass wir den Weg der Vergebung verstehen, weil es immer wieder in unser Leben eintrifft. Und vielleicht bist du jemand, der hier sitzt, der total verletzt ist und sagt, Jesus, ich kann das nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, bete wie die Jünger, Herr, gib mir Glauben. Gib mir Glauben an dein Wort, gib mir Glauben an deinen Geist, dass du mich befähigt hast, etwas zu tun, dass etwas freisetzt, was Erlösung bringt. Veränderung, etwas Spielentscheidendes. Wir wollen jetzt gleich noch ein Lied singen und an der Seite werden wieder Beter für dich bereitstehen. Manchmal hilft es, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte Vergebung aussprechen, bitte bete für mich. Oder vielleicht musst du auch jemanden um Vergebung bitten und du traust dich nicht. Vielleicht, weil du selber glaubst, dass du im Recht bist oder weil du dich schämst. Hey, dann nimm gerne Gebet in Anspruch. Dafür sind wir hier. Gott möchte wirken. Und wenn Gott uns etwas sagt, dann nicht um uns zu bestrafen, sondern um uns freizusetzen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du das erfährst in deinem Leben, wie Vergebung dein Leben freisetzt und dich öffnet für das, was der Heilige Geist für dich bereithält. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es wahr ist. Und ich danke dir, dass du unser ganzes Leben anschaust. Nicht nur die guten Momente, sondern auch die uns schwerfallen. Und ich danke dir, Herr, dass du mit Vergebung nicht leichtfertig umgehst. Dass du nicht einfach sagst, vergib, weil ich es sage, sondern du hast den bitterlichsten Tod durchlebt, erlebt, damit wir Vergebung erfahren. Du weißt, was es kostet. Du weißt, was es bedeutet. Und ich danke dir, dass du uns verstehst. Aber du kennst auch unser Herz, du kennst unsere Gefühle und ich bete, dass du uns begegnest, Heiliger Geist. Dort, wo wir festhalten. Weil wir Angst haben, dass wenn wir es loslassen, wenn wir es vergeben, dass dann Ungerechtigkeit passiert. Dass Menschen vielleicht damit wegkommen und ja, wie wir die Deppen dastehen. Aber ich bitte dich, dass du uns eine neue Perspektive schenkst, Herr. Dass du uns in Vergebung dazu berufen hast, Herr, Ungerechtigkeit und das Böse zu stoppen. Für unser Leben und auch für das Leben anderer Menschen. Lass uns verstehen, Heiliger Geist, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein und wozu du in unserem Leben in der Lage bist. Amen.